Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf euch und Sie zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Mein Name ist Sonja Howard und ich bin heute hier mit Amina e.V. Und liebe Yvonne, du darfst einmal kurz vortragen, wer ihr seid, was ihr macht. Ihr seid in München, ihr seid eine Beratungsstelle, Schrägstrich Präventionsstelle, besonders für sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen.
Genau, ja, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Yvonne Öffling. Ich bin Teil der Geschäftsführung von Amina e.V. Wir sind ein Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt in München. Und wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, präventiv für alle Erwachsenen, die für Kinder und Jugendliche Verantwortung tragen, Angebote zu machen. Wir sind 12 pädagogische MitarbeiterInnen. Und wir machen Fortbildungsangebote, wir machen Beratungsangebote, wir publizieren zu verschiedenen Bereichen der Prävention und ja, versuchen somit die Erwachsenen in die Pflicht zu nehmen, Schutz für Kinder und Jugendliche zu gestalten.
Genau, und damit grenzt ihr euch ab von Beratungsstellen, die tatsächlich die akute Fallberatung machen. Ihr setzt eine Stufe vorher an und sagt, wir wollen dafür sorgen, dass es erst gar nicht zu diesen Fällen kommt. Was genau ist da euer Ansatz?
Genau, so kann man das sagen. Also wir nehmen die Erwachsenen in die Pflicht, den Schutz für Kinder und Jugendliche zu gestalten, in dem Wirkungsbereich, den sie haben. Seien das die Eltern, seien das Erzieherinnen, seien das Lehrkräfte, also alle diese verschiedenen Ehrenamtliche, alle diese verschiedenen Personengruppen versuchen wir mit unseren Angeboten zu erreichen. Und wir arbeiten natürlich auch vernetzt mit den Stellen der Intervention und den Fachberatungsstellen vor Ort zusammen, verweisen, wenn es Verdachtsfälle gibt und sind da auch in guter Kooperation.
Wer darf sich denn an euch wenden? Du hast es gerade schon angesprochen, die üblichen Verdächtigen, Kita, Schule und so weiter. Wo gibt es denn noch Bedarfe?
Genau, also Bedarfe für Prävention gibt es überall dort, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten. Und von dem her ist unsere Bandbreite, also natürlich haben wir ganz viele Kitas, die bei uns anrufen und sagen, wir brauchen eine Fortbildung oder wir brauchen einen Elternabend. Das ist so unser Hauptgeschäft, da sind wir ganz viel aktiv. Aber wir haben auch ganz andere Zielgruppen, die wir erreichen. Also seien das MuseumspädagogInnen, die sagen, wir haben doch auch Kinder und Jugendliche bei uns und wie machen wir das denn bei uns? Oder sei das irgendwie, wir hatten auch mal Auftrag der Büchereien, die gesagt haben, oh, und wir haben doch hier auch Kinder und Jugendliche machen Veranstaltungen, wie müssen wir das denn machen? Oder ein Jugendverband, der sagt, Mensch, wir fahren auf ein Zeltlager und wie sieht bei uns das eigentlich mit dem Kinderschutz aus? Also es ist sehr, sehr, sehr breit, bis hin zu Projekten, die mit Patenschaften organisieren oder so, haben wir da eine ganz breite Masse an Menschen, die sich an uns wenden.
Das ist wirklich sehr breit gefächert. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Aufmerksamkeit so langsam auch zu verzeichnen, dass die Menschen von sich aus auch kommen und sagen, wir brauchen da auf jeden Fall fachgerechte Unterstützung.
Ja, also ich würde sagen, dass im Laufe der Jahre einfach die Spannbreite breiter ist von den Menschen, die sich an uns wenden. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass Gott sei Dank, dass die Player mehr geworden sind, die Prävention machen, so könnte man es sagen. Und natürlich, uns gibt es seit 30 Jahren, die Leute kennen uns. Und wenn die spezifischere Fragen haben, dann kommen die natürlich eher zu uns, weil sie wissen, okay, das werden die dann schon auch irgendwie beantworten können. Ne?
Du hast jetzt gerade das Thema Patenschaften schon angesprochen. Für unsere ZuhörerInnen, die sich da jetzt nicht sofort was drunter vorstellen können, was sind Patenschaften?
Also wir haben in den letzten Jahren einen ganzen Zuwachs gehabt von Patenschaften. Das heißt, Institutionen, die Patenschaften organisieren, die sagen, Mensch, es gibt Kinder und Jugendliche, denen es gut tun würde, wenn sie in irgendeiner Art und Weise eine Begleitung bekommen, eine Unterstützung bekommen. Und auf der anderen Seite Erwachsene, die sagen, Mensch, ich würde mich gerne ein bisschen ehrenamtlich engagieren. Und von den Organisationen, ich sage es jetzt mal sehr grob, werden die dann zusammen gematcht, nämlich ein Kind, ein Jugendliche mit einer erwachsenen Person. Und die können dann verschiedenste Sachen miteinander machen. Also das ist ganz unterschiedlich, wie diese Patenschaften noch angelegt sind. Das ist von, wir treffen uns einmal die Woche und machen eine Lesepatenschaft, üben gemeinsam Lesen, ne, bis hin zu ja, zum Teil auch wirklich familienergänzenden Geschichten, dass der Pate oder die Patin halt die Kinderbetreuung übernimmt fürs Wochenende oder wie auch immer, wenn der Bedarf da ist. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie diese Patenschaften angelegt sind.
Wir haben vorhin im Vorgespräch schon ganz kurz drüber gesprochen. Das Besondere an diesen Patenschaften ist ja, dass es eben eine große Nähe gibt zwischen den Kindern und Jugendlichen und den erwachsenen Paten und Patinnen. Und da sind dann natürlich auch Gefahren. Was sind diese Gefahren?
Naja, also ganz grob kann man sagen, Zielgruppe von Patenschaften sind benachteiligte, in Anführungszeichen, Mädchen und Jungen. Das heißt, es sind Kinder, die schulische Schwierigkeiten haben, Kinder von Eltern, die vielleicht eine psychische Erkrankung haben, minderjährige Geflüchtete, Kinder, deren Eltern aus irgendwelchen Gründen irgendwie vielleicht auch eine materielle Armut haben, die vielleicht Jugendliche, die keinen Schulabschluss haben und so weiter und so weiter. Also in irgendeiner Art und Weise Mädchen und Jungen, die eine Benachteiligung in Anführungszeichen haben. So, und die Patinnen und Paten, ne, sollen dann für diese Kinder Ansprechpersonen und Vertrauenspersonen sein. Sie sollen sie begleiten in diesen schwierigen Lebensumständen und sind zum Teil ja auch ja, bis zu einem Familienersatz. Also haben eine sehr, sehr enge Bindung zu diesen Mädchen und Jungen. Und das ist auf der einen Seite super, ne? Also für diese Kinder und Jugendlichen. Und zum anderen, ja, wie du schon gesagt hast, kann natürlich das auch eine Gefahr in sich haben, ne? Also wenn wir uns angucken, was wir wissen aus den Strategien von Tätern und Täterinnen, dann sind solche Strategien wie erstmal, an wen wende ich mich? Welche Mädchen und Jungen sind besonders gefährdet, sexualisierte Gewalt zu erleben, dann muss man sagen, würde ich jetzt mal sehr grob behaupten, Kinder, die in solchen Patenschaftsprojekten sind, haben ein erhöhtes Risiko, sexualisierte Gewalt zu erleben, weil sie einfach, sehr grob gesagt, Erwachsene im Umfeld haben, die nicht so gut in der Lage sind, sie zu schützen. Aus welchen Gründen auch immer. So, ne? Also dass Täterinnen und Täter ja genau mit diesen Mechanismen auch arbeiten. Also dass sie emotionale Zuwendung geben, dass sie dem Kind eine Sonderstellung verschaffen, dass sie auch mehr mit materiellen Dingen auch Mädchen und Jungen sozusagen sich an sie wenden, ne? Um auch eine Abhängigkeit zu schaffen und ja auch immer wieder darauf aus sind, dass ja Aufdeckung schwierig wird. Und das sind halt die gleichen Mechanismen, die wir eigentlich in der Patenschaft auch total gerne haben wollen. Ja, dass die eine gute Beziehung miteinander haben, dass die Patinnen und Paten auf die Wünsche und Probleme der Kinder eingehen. Und das ist halt so ein bisschen die Krux, ne? Also deswegen müssen wir dafür nicht genau hingucken, dass sozusagen aus dieser sehr gut gedachten und für viele, viele Kinder und Jugendliche bestimmt total tollen Geschichte von einer Patenschaft auch was Gutes wird und nicht dazu führt, dass sich in diese Organisationen Täterinnen und Täter bewusst bewegen, um sozusagen Mädchen und Junge zu finden, an denen sie in irgendeiner Art und Weise ihre Fantasien ausleben können. Das, finde ich, geht gar nicht.
Ja, das, was du da beschreibst, das ist ja das viel zitierte Grooming, also das Vorbereiten des Missbrauchs durch genau die Erzeugung dieser Abhängigkeiten. Und das finden wir im familiären Umfeld, wir finden das im sozialen Nahfeld und dazu gehören natürlich dann auch diese Patenschaften. Wie ist das denn dann, wenn ein Träger sich an euch wendet und sagt, wie gehen wir das denn an? Wie geht ihr es denn an?
Also letztendlich ist es so, dass wir ja in ganz vielfältiger Weise Institutionen bei der Erarbeitung von Schutzkonzepten begleiten. Und das Erste, und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal gucken, was machen die da eigentlich? Also mein Hauptanliegen ist immer, dass ich verstehe, wie tickt diese Institution eigentlich? Wer hat wem da eigentlich was zu sagen? Was haben die für Strukturen? Was ist bei denen eigentlich irgendwie, wie funktioniert das? Weil ich finde, Schutzkonzepte müssen ja passgenau auch sein. Das finde ich ist was ganz, ganz Entscheidendes, damit auch sichere Orte für Mädchen und Jungen entstehen, können wir nicht so nach der Gießkanne sagen, ah, jetzt hauen wir da mal alle Instrumente rüber, die uns so einfallen und dann wird das schon passen, sondern ich finde, wir müssen genau hingucken, wie ticken die eigentlich und was haben die für Strukturen und was machen die? Das ist das eine. Und das zweite ist, dass niemand ja bei Null anfängt, irgendwie Prävention zu machen. Ich bin noch nie bei einer Institution gewesen, die noch gar nichts gemacht haben, sondern irgendwas machen die immer. Und das auch anzugucken, zu sagen, was habt ihr denn schon an Dingen, die ihr tut und dann zu überlegen, und was fehlt euch denn jetzt noch? Ne? Und was ich ganz entscheidend finde, ist wirklich auch zu analysieren, wo sind denn die Knackpunkte? Also wo wird es denn wirklich schwierig? Das ist, sage ich jetzt mal, im Bereich der Patenschaften eben diese sehr nahe 1:1 Situation, die so ein bisschen eine Blackbox für alle anderen Erwachsenen auch ist. Ne? Also wenn die da alleine miteinander unterwegs sind, und zum anderen eben natürlich auch der Faktor, dass wir wissen, wir haben einige Kinder in diesen Programmen, die einfach eine höhere Gefährdung haben. So. Und das muss ich mir eben genau angucken. Und dann, finde ich, muss man halt neben den Instrumenten, die es so ja gibt, wie wir fordern erweiterte Führungszeugnisse ein, wir haben einen Verhaltenskodex für die Erwachsenen, der nochmal eine klare Haltungsbekennung ist von, wie machen wir das eigentlich, finde ich, ist in diesem Bereich zentral auch nochmal zu gucken, wie sieht's denn mit den Beschwerdemöglichkeiten aus? Also ich finde, gerade bei Patenschaften sind so ja letztendlich so zwei Elemente, die finde ich ganz, ganz zentral ist. Das eine ist wirklich den Schwerpunkt zu legen auf die Auswahl der Patinnen und Paten. Das ist ein, finde ich, Aspekt. Und der zweite wichtige Aspekt ist nochmal zu sagen, wie schaffe ich eigentlich Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in solchen Projekten, die auch wirklich gut greifen können, ne? Und die nicht nur so ein Feigenblatt sind, ach, wir haben hier einen Kasten irgendwo hängen, da können die was reinschmeißen, wenn sie wollen. Ne? So.
Aber das ist ja auch eine große Herausforderung tatsächlich für die AnbieterInnen, die dann sich auch überlegen müssen, Mensch, wie schrecken wir denn eventuelle TäterInnen ab? Also wie können wir uns so offen darstellen, dass wir sagen, wir gehen das Thema Missbrauch an, wir haben das auf dem Schirm, ihr müsst es bei uns gar nicht erst versuchen, weil wir euch sehr schnell auf die Schliche kommen würden. Du hast gerade das erweiterte Führungszeugnis angesprochen. Das dürfen die dann schon verpflichtend machen, rechtlich. Die dürfen sagen, ihr dürft nur euch bei uns bewerben, wenn ihr das erweiterte Führungszeugnis vorlegt.
Also ich meine, sie sind in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Das ist mit dem 72a ja letztendlich auch für den Bereich des Ehrenamts mit abgedeckt. Und eine Patenschaft ist ein Ehrenamt. Ich bin jetzt keine Juristin, ja, aber ich würde sagen, ja, das können die machen. Und ich habe auch bis jetzt noch kein Patenschaftsprojekt erlebt, die das tatsächlich auch nicht als Instrument hatten. Also so, das hat sich in den letzten Jahren, finde ich, schon sehr deutlich etabliert, dass man erweiterte Führungszeugnisse für auch für den Ehrenamtsbereich einfordert, und das machen die. Also das, genau. Aber ich finde letztendlich, wenn man jetzt bei der Gewinnung von Patinnen und Paten bleibt, ich finde schon, so eine klare Botschaft nach außen ist schon wichtig, ne? Und also zum einen finde ich, dass Patenschaftsagenturen oder Vereine, wie auch immer sie sich dann nennen, natürlich schon so eine klare Info auch nach außen geben müssen, ne? Also ich finde das schon sinnvoll, dass die auch auf ihrer Website sagen, wir haben uns mit dem Thema Kinderschutz beschäftigt und wir haben dann Konzept und haben da verschiedene Instrumente. Also ich meine, das wird wahrscheinlich jetzt ist immer nur so ein kleines Puzzlestückchen, aber man muss halt diese Puzzlestückchen, wenn man die alle ein bisschen bedient, dann habe ich schon auch die Hoffnung, dass da ein Netz raus wird, was auch trägt. Und das wäre so das eine. Und auch wirklich nochmal Öffentlichkeitsarbeit dazu zu nutzen, darauf aufmerksam zu machen, welche Präventionsmaßnahmen machen wir denn eigentlich? Also zum einen, um potenzielle Täter und Täterinnen abzuschrecken, und zum anderen aber auch, und das finde ich ist ein zweites ja auch, um ja, überhaupt Eltern und auch den Kindern und Jugendlichen eine Idee zu bekommen, zu sagen, ah, okay, sowas interessiert die. Also wenn ich da ein Problem habe, dann könnte ich mich da jetzt auch hinwenden. Also es ist ja ganz wichtig, dass wir Schutzkonzepte nicht immer nur so verstehen, wir Erwachsenen klären jetzt mal, was wir alles für Kinder und Jugendliche tun, sondern wir müssen ja das, was wir da machen, auch in irgendeiner Art und Weise an Kinder und Jugendliche transportieren, damit die überhaupt wissen, ah, okay, wenn also jetzt irgendeine erwachsene Person das macht, dann ist das nicht okay, dann kann ich mich da also hinwenden. Also diese Infos brauche ich ja erstmal. Wenn ich die Regeln nicht kenne, woher weiß ich denn, dass irgendwer anders die übertreten hat? Das ist ein bisschen schwierig, ne?
Ja, das heißt, ihr sorgt dann auch dafür, dass diese Anbieter auch wirklich in das Gespräch gehen mit den Kindern und Jugendlichen und das auch in Form eines, wie läuft das? Läuft das über Flyer? Läuft das über Aufklärungsabende?
Auf der einen Seite, wenn ich jetzt bei der Auswahl von Paten und Paten bleibe, dann bin ich ja bei dieser Setting, die Erwachsenen klären jetzt mal Sachen unter sich. Und da finde ich, ist es schon wichtig, bei den Patinnen und Paten auch zu gucken, mit Fallbeispielen in einem Auswahlgespräch zu arbeiten, ja. Zum Beispiel auch mal zu sagen, also, wo es ja auch um Rollenklärung geht, wo es um Zuständigkeiten geht. Das finde ich in einem Ehrenamtskontext total wichtig, ne. Also, und das kommt ja, also so Sachen wie, stellen Sie sich mal vor, Ihre Patentochter steht plötzlich bei Ihnen vor der Tür und sagt, ich gehe nicht mehr nach Hause, ich habe mit meinen Eltern Stress, was machen Sie denn dann? Ja, also so, dass irgendwie denen klar ist zu sagen, einfach so reinholen und sagen, übernachte mal bei mir, ist vielleicht ein bisschen doof. Vielleicht wäre es gescheiter, dann sich auch nochmal als Pate an die Vermittlungsstelle zu wenden und zu sagen, hey Leute, wir haben da ein Problem. Ne? Also, dass die in ihrer Rollenklärung klar sind, dass die ein erweitertes Führungszeugnis haben, dass die einen Verhaltenskodex haben, dass die, und das finde ich, ist nochmal bei Patinnen und Paten, je nachdem, was die auch für ein Setting haben, können die ganz anders aussehen, dass die zum Beispiel sich auch überlegen, welche Schutzvereinbarungen haben wir denn? Ja, also wo treffen wir uns? Wem geben wir Bescheid? Also sind zum Beispiel, weiß die Vermittlungsagentur von allen Patinnen und Paten, wann die sich mit ihren Kindern und Jugendlichen treffen oder nicht? Oder weiß die, also gibt es irgendwelche Regelungen von, das waren jetzt auch gerade im Digitalen, waren das jetzt auch echt schwierige Sachen manchmal, dass sie gesagt haben, ja jetzt, also früher hatten wir die Regel, die treffen sich immer irgendwie in der öffentlichen Bücherei zur Lesepatenschaft. Jetzt machen die das plötzlich digital, weil ne Corona irgendwie, Bücherei waren zu. So, und wo die dann gemerkt haben, da müssen wir jetzt irgendwie nochmal andere Regelungen finden von, wie sieht das eigentlich aus? Also nur im öffentlichen Raum ist irgendwie schwierig. Also das finde ich, muss man dann diskutieren und auch den Jugendlichen vermitteln damit und den Kindern vermitteln, damit die halt wissen, ah, jetzt machen die irgendwas, was wir eigentlich nicht vereinbart haben, ne, so. Und das ist die eine Ebene, den Erwachsenen das zu vereinbaren, zu vermitteln. Und das andere ist natürlich dann auch den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, egal auf welchem Weg, ob das mit Flyern ist, ob das mit Kennpatenschaften, die sagen, Agenturen, die sagen, wir machen auch immer neben den 1:1 Sachen mal so ein Kindertag, wo wir alle zusammen was tun, wo wir auch den Kids nochmal immer wieder auch vermitteln, was sind denn die Regeln, was machen wir denn hier zusammen, und auch die auch nochmal fragen können, hey, was macht euch denn Spaß, was findet ihr denn doof, also ne, um die auch nochmal zusammenzuholen, das ist ja dann ganz unterschiedlich, ne, also so, das kommt ja auch auf die Kinder drauf an. Wir haben Patenschaften, die fangen im Säuglingsbereich an, da hilft eine Homepage nichts, ne? Also so. Wenn die nicht lesen können. So, ne?
Jetzt sind ja auch solche Sachen dazugekommen, wie mit Kontakt über WhatsApp zum Beispiel. Das ist ja auch eine ganz tricky Situation unter Umständen. Habt ihr da auch ein Konzept für?
Naja, also wie gesagt, ich finde, man kann nicht immer pauschal sagen, es geht alles gar nicht oder das ist alles okay. Also ich finde, man muss sich immer angucken zu sagen, versteht es schon die alle Intentionen, zu sagen, ich habe möglichst schnell einen Kontakt zu denen oder was auch immer was. Aber die Frage ist ja dann, und wie kriege ich es denn halt irgendwie sicher? Also so. Und dann kann ich, finde ich, schon nochmal sagen, okay, von mir aus kann der Pate, die Patin mit dem Jugendlichen oder dem Kind über per WhatsApp in Kontakt sein. Aber es gibt Regeln, nämlich, dass wir, was weiß ich, ab einer gewissen, also das nicht irgendwie 5 Hours irgendwie machen, sondern wir können, sage ich jetzt mal, am Tag vorher uns kurz melden, wo wir uns denn jetzt treffen, ob da oder da oder keine Ahnung was. Oder aber nicht halt irgendwie bis nachts um vier noch oder so. Also sowas kann ich ja einschränken, ja. Oder zu sagen, das ist ja immer was ich auch transparent machen kann. Also so, und von dem her, das finde ich, muss ich mir überlegen. Also was ist die Schwierigkeit daran? Nämlich, dass ich irgendwann keine Kontrolle mehr habe, und wie kriege ich Kontrollmechanismen halt eingebaut und wie kriege ich Transparenz auch in diese Kontrollmechanismen. Ne?
Und dann jetzt aber nochmal zu den Kindern und Jugendlichen. Wie erklärt man denen, die gerade eben aus diesen familiären Umfeldern kommen, in denen wahrscheinlich nicht aufgeklärt wurde über solche Dinge, wie schafft man es da, Kind und Jugendlichen gerecht, die an dieses Thema heranzuführen? Man muss ja da unter Umständen Jahre der nicht stattgefundenen elterlichen Aufklärungsarbeit auffangen und dann irgendwie sagen, hey, es gibt da theoretisch ein Problem, und wenn ihr was merkt, was komisch ist, dann wendet euch an uns, dann geht damit offen um. Und wie schafft man es, dass Kinder nicht das Gefühl bekommen, Mensch, jetzt ist da jemand, der mir endlich gut tut, der mir endlich was Gutes tut, der sich endlich um mich kümmert, und jetzt soll ich den verpetzen?
Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass ein wichtiges Element die Vereinbarungen sind für eine Probezeit. Also wirklich auch zu sagen, hey, wir machen hier nicht eine Patin und ein Pate und ein Kind, und dann sagen die so, und jetzt seid ihr das Team und
für immer,
forever und so, ja. Sondern dass man halt auch wirklich, das finde ich, können diese Vermittlungsstellen total gut, dass man sagt, ey Leute, wir machen einen stufenweisen Einstieg in so eine Patenschaft, ja. Also von mir aus gibt es erstmal ein Kennenlerngespräch bei der Agentur. Dann können natürlich auch die Verantwortlichen in der Vermittlungsstelle erstmal sagen, oh, habe ich das Gefühl, das passt oder das passt nicht, oder wie sieht's denn aus? Auch wirklich nochmal zu sagen, wir machen standardisiert Probezeitgespräche mit allen. Mit den Patinnen und Paten, mit den Patenkindern, zu sagen, hey, findest du es jetzt gut oder nicht? Oder willst du lieber jemand anders haben? Mit den Eltern, ja. Und auch natürlich mit dem oder der Vermittlerin, zu sagen, was hast denn du für ein Gefühl? Passt es oder passt es nicht? Und wenn ich so ein Setting habe, das irgendwie klar ist, von vornherein, das ist jetzt nicht, wo ich irgendwie mit dem oder der Person, von jetzt bis immer zusammen sein muss, so. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist dieses ganze Konzept Patenschaft irgendwie gekippt. Dann finde ich, steht es auf anderen Beinen. Und dann kann ich natürlich auch sagen, dann habe ich nochmal eine höhere Möglichkeit, eine Wahl zu schaffen, zu sagen, nee, das fand ich jetzt, also ich könnte dann als Kind sagen, prinzipiell finde ich Patenschaften doof, irgendwie nervt mich das, ja, also nicht mein Konzept. Oder ich könnte sagen, ja, mal prinzipiell finde ich das schon ganz nett, aber die mag ich halt nicht, also warum auch immer. Oder ich könnte halt sagen, naja, also ich habe da eine höhere Wahlmöglichkeit und damit auch eine höhere Exit-Option, zu sagen, nee, das ist es nicht. Also das ist das eine, finde ich. Wie setze ich sowas auf? Also wirklich auch so Probezeit-Sachen zu machen und dann aber auch wirklich in einem regelmäßigen Abstand diese Dinge nochmal solche Exit-Optionen nochmal klar zu machen, zu sagen, jedes Jahr zum Schulbeginn prüfen wir nochmal, passt es noch für euch oder passt es nicht? Ne? Und dann muss ich nicht irgendwie sagen, oh, jetzt ist ganz schrecklich, sondern ich kann auch einfach sagen, das mache ich nicht mehr. Also warum auch immer. Also das finde ich ja, diese immer wieder Möglichkeiten zu sagen, ich kann da auch rausgehen, ohne jetzt irgendwie das Gefühl zu haben, ich muss jetzt, wie du gesagt, ne, ich muss die jetzt verpetzen oder was auch immer, das ist ja eine total hohe Belastung, sondern ich kann einfach rausgehen. Die Tür ist jetzt einfach da, ne? Also so.
Auch ohne groß Erklärungen finden zu müssen, einfach passt nicht mehr für mich,
ja,
Thema erledigt.
Das finde ich auch nicht, genau, das finde ich ist auch nicht der Job. Also wenn Kinder erklären möchten und wenn Kinder sagen wollen, hey, das und das ist mir passiert, dann brauchen sie Erwachsene, die ihnen zuhören. Aber ich finde, es ist nicht die Aufgabe, dass Kinder in so einem Setting sich total begründen müssen in epischer Breite, warum sie das jetzt nicht mehr wollen. Sie haben einfach eine andere Wahl getroffen. Punkt. So. Und diese Türen immer wieder aufzumachen, zu sagen, hier ist eine Tür, da kannst du rausgehen, wenn du willst, das finde ich ist unser Job. Also beziehungsweise ist der Job der Vermittlungsstellen, solche Türen in den Prozess immer wieder einzubauen, egal wie sie das tun. Ob sie sagen, wir machen einmal im Jahr eine Befragung oder wir machen Reflexionsgespräche oder whatever, das muss ja auch zu den Mädchen und Jungen und zum Kontext passen, ja. Aber sich das zu überlegen, wo sind unsere Türen, die wir aufmachen, sozusagen, und wo wir Exit-Optionen bieten, das finde ich ist schon wichtig.
Wenn man dann so einen Fall hat, wo sich dann ein Kind doch entscheidet dazu, etwas zu erzählen, man kann das nicht so richtig einsortieren, da ist irgendwie ein Geschmäckle dabei, was macht dann so eine Agentur im Idealfall? Die geht dann in das Gespräch. Wenn es ein tatsächlicher Täter oder eine Täterin ist, wird sie es wahrscheinlich, werden sie es abstreiten. Aber völlig egal, wie die reagieren, was macht man denn damit? Ist dann nicht immer die Gefahr, dass dann dieses Vertrauensverhältnis komplett kaputt ist?
Zur Prävention gehört, dass ich Intervention mitdenke. Also wir empfehlen, dass Projekte von Patenschaften sich auch vorher überlegen, wie sieht denn unser Krisenleitfaden aus? Denn ich finde, das ist, also ich meine, auch so eine Vermittlungsstelle oder so eine Agentur ist ja in totaler Aufregung, ja, wenn dann sowas passiert. Und das kann ich verstehen, weil das ist nicht deren täglich Brot und das ist emotional auch total aufregend. Und ich finde, Handlungssicherheit statt schlotternder Knie wäre dann eine gute Option. So. Ja. Und, das heißt, wenn ich mein Schutzkonzept aufstelle, macht das Sinn, dass ich mir überlege, wie sieht unser Vorgehen aus, wenn sowas passiert. Und das kann ja sein, dass ich irgendwie Verhaltensauffälligkeiten an einem Kind feststelle, dass sie irgendwie sagen, also dass ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich dann eben ein Treffen mit allen habe, die gehen irgendwie nicht gut in Kontakt irgendwie miteinander oder was auch immer. Es kann sein, dass ich so das Gefühl habe beim Verhalten der Paten oder der Patin, was ich so mitbekomme, da ist irgendwas schräg dran. Ja, so kann natürlich auch, das ist ja immer das, sag ich jetzt mal, für Intervention am einfachsten, auch wenn es natürlich nicht schön ist, aber klare Berichte von Kindern und Jugendlichen sind, sag ich jetzt mal, natürlich auch ein sehr, sehr klarer Hinweis zu sagen, oh, jetzt muss ich aber was machen. Ja, und dann finde ich, ist es wichtig, dass ich halt eben vorher schon überlege, Moment mal, wie sehen denn meine Schritte dann aus? Also, wer ist denn dafür zuständig, dann irgendwas zu tun? Also so, ne? Macht das der Vorstand? Macht das die, da sind die auch ganz unterschiedlich aufgestellt. Macht das die hauptamtliche Mitarbeiterin, die für Koordination zuständig ist? Wer auch immer, so. Und was tut die denn dann? Also habe ich, ja, also ich meine, dafür müsste ich ja erstmal überlegen, was habe ich denn hier eigentlich? Also ist es jetzt zum Beispiel ein Verstoß gegen eine Schutzvereinbarung? Ist es irgendein ist es eine schwerwiegende Anschuldigung von einem von einer sexuellen Grenzüberschreitung? Da werde ich anders vorgehen. Ne? Also so, ist das einmalig oder habe ich das schon mehrfach beobachtet? Also einmal der Grad von, was reden wir hier eigentlich? Und dann auch, also das muss ich ja miteinander abwägen, um dann zu entscheiden, okay, was mache ich denn dann? Stelle ich die Patin dann frei, was auch immer, also bis hin zu, und dann zeigen wir den Paten oder die Patin an, kann da ja alles Mögliche definiert sein. Und ich finde aber, wenn das vorher klar ist, zu sagen, okay, wenn so eine Anschuldigung da ist, und wenn das passiert, dann setzen wir die Patenschaft erstmal aus. Das könnte ich ja definieren vorher. Also das muss ich mir nicht überlegen, wenn es dann so ist, sondern das kann ich mir vorher überlegen. Dann finde ich, ist das nochmal eine andere, also hilft das allen Beteiligten. Also ein Krisenleitfaden hilft zum einen natürlich den Mädchen und Jungen, dass sie das Gefühl haben, okay, die nehmen meinen Schutz ernst. So, ja, und die tun dann was dafür. Zum anderen hilft das natürlich auch den Eltern zu sagen, okay, passt, ich kann mein Kind auch gut in so eine Patenschaft geben, die machen das ordentlich. Das hilft den Vermittlungsstellen zu sagen, hey, okay, ich habe da eine Handlungssicherheit, ich habe so eine Guideline, was ich so abarbeite an diesen Stellen. Und letztendlich hilft das auch den Patinnen und Paten, dass sie das Gefühl bekommen, hier wird jetzt nicht so nach Gusto irgendwie entschieden, wie mit mir umgegangen wird, sondern die sind sich deren, also die Vermittlungsstelle ist sich auch dem Auftrag bewusst, dass sie für mich auch ja eine Schutzfunktion hat und hat sich aber vorher überlegt, dass sie ordentlich mit mir umgehen. Und das, finde ich, ist für alle Beteiligten dann letztendlich auch eine sinnvolle Geschichte, sowas vorher durchzudeklarieren und zu sagen, hey, wenn der Fall X eintritt, was machen wir denn dann? Ne? Und wer klärt was und welche Mechanismen treten denn dann ein?
Und im Idealfall steht das alles, bevor solche Patenschaften eingegangen werden und alle wissen, auf wo sie stehen und was, wenn irgendwas ist, passiert. Ja, und die viel zitierte Handlungssicherheit, die leider oft fehlt in vielen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit. Das heißt, all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, da kommt ihr dann rein als Amina-Verein und sagt, da sind die Stolperstellen, hier können wir bei helfen und wie kann man das bei euch so machen, dass es für alle passt und dass auch alle wissen, was sie erwartet.
Genau, also ich meine, natürlich sind Einrichtungen immer so ein bisschen dazu geneigt, dass die so das Gefühl haben, wenn die Aminas kommen, dann werden die uns schon erzählen, wie wir das alles richtig machen sollen. Und wir sind ja dann eher so diejenigen, die sagen, aber wir können ja für euch nicht handeln. Also es müsst ihr ja selber machen, ja. Also das wäre ja auch total, wäre ein bisschen illusorisch. Wir sind diejenigen, die die Fragen stellen, die sagen, da müsst ihr hingucken, die Fragen müsst ihr euch stellen und die und die und die Fragen müsst ihr aus unserer Sicht beantworten, um da auch nochmal gut agieren zu können. Weil das ist ja je nach Struktur ja immer so unterschiedlich und das kannst du in der Kürze der Zeit, also ich finde, da ist ja werden ja auch, sage ich jetzt mal, unsere organisationsberaterischen Kompetenzen ein bisschen zu hoch gefasst, wenn wir sagen würden, hey, wir gucken einmal mit der Lupe drauf und dann haben wir voll den Plan, wie es bei euch laufen soll. Ne? Also das wäre ein bisschen übertrieben. Und ich finde, alle, die das versprechen zu sagen, hey, wir gucken mal 5 Minuten irgendwo drauf und dann wissen wir, was läuft, das ist auch, finde ich, nicht eine seriöse Beratung. Ich finde, seriös ist wirklich der zu sagen, wir müssen verstehen, was eure Stolperstellen sind. Wir matchen das mit dem, was wir wissen aus Strategien von Täterinnen und Tätern, aus dem, was wir wissen, welche Instrumente haben sich etabliert und so weiter und können euch dann eine Empfehlung geben, wie vielleicht Dinge aussehen könnten oder auch welche Fragen ihr euch an welchen Stellen stellen müsst oder beantworten solltet, damit das funktioniert. Ne? Das ist, finde ich, gut. Und dann haben die schon eine Guideline, wo sie sagen, ah, okay, dann fangen wir jetzt mal da an und dann arbeiten wir uns mal vor. Und wenn wir dann am Ende sind, dann fallen uns wahrscheinlich nochmal 5 Fragen neu ein, die wir auch noch für den Kinderschutz beantworten müssten oder so. Aber es gibt ja einige, die sagen, Schutzkonzepte ist nicht so das richtige Wort. Eigentlich müssten wir von Schutzprozessen sprechen. Ich hadere dann auch so ein bisschen, weil ich mir denke, es macht schon emotional auch manchmal was Gutes, dass man so das Gefühl hat, jetzt ist man mal zu Ende gekommen. Also auch wenn ich natürlich reflektiere, es hat so beides, aber natürlich ist es so, dass dass einen langen Atem braucht und dass das immer auch ein Dranbleiben braucht, ne? Also an diesen Themen.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Was muss sich ändern für den Kinderschutz? Ja, ist gar nicht so einfach. Also zum einen ist es, glaube ich, wirklich ein Bewusstsein dafür, dass wir sexualisierte Gewalt nur dann verhindern können, wenn wir auch in Prävention investieren. Also dann können wir verhindern und nicht nur was heißt nicht nur, das ist ganz wichtig, Mädchen und Jungen zu betreuen, wenn sie Gewalt erlebt haben, aber vorher anzusetzen. Und diese Elemente auch nicht gegenseitig auszuspielen. Also zu sagen, das sind gleichwertige, wichtige Elemente, um sichere Orte für Mädchen und Jungen zu gestalten. Zum einen zu sagen, wir nehmen die Erwachsenen in die Pflicht. Die sind dafür verantwortlich, Schutz für Mädchen und Jungen zu gestalten. Dafür machen wir sie fit, dafür kriegen sie Informationen, dafür kriegen sie Begleitung, das auch umsetzen zu können. Das finde ich ist ganz wichtig. Und natürlich auch ein Bewusstsein dafür, dass wir auch gesetzliche Standards dazu brauchen. Wir haben in ganz, ganz vielen Bereichen noch keine Verpflichtung dafür, dass es Schutzkonzepte gibt. Das finde ich ist fatal. Ich wünsche mir, dass das tatsächlich sich ändert und dass dann auch die jeweiligen Ebenen sich nicht gegenseitig ausspielen, wer das denn dann zu finanzieren hat. Ne? Also das fällt nicht vom Himmel und Prävention ist nicht und Kinderschutz ist nicht umsonst. Und egal, ob das die Kommune, das Land oder der Bund ist, da haben alle ihre Hausaufgaben zu machen, dann für die die zuständigen Institutionen auch dementsprechend zu unterstützen, dass sie das leisten können.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei Yvonne Oerf von Amina e.V. Schaut gerne mal auf ihrer Homepage vorbei und lest euch durch, was für Angebote die haben, wenn ihr aus der Region München kommt. Das war eine weitere Folge des Kinderschutz-Podcasts der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel. Vielen Dank, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Howard. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.